Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL mit dem Tobi.
Hallo.
Irgendwie, ich muss mir langsam mal eine andere Begrüßung überlegen. Das wird ja hier
Ja, aber
langweilig.
ich sag mal so, jetzt wissen die Leute zumindest, was sie erwartet, wenn sie draufklicken, ne? Insofern.
Ja, aber immer wieder was Neues bringen, immer wieder für Überraschung sorgen. Sonst sind die ja schon gelangweilt, bevor die überhaupt zuhören.
Naja, gut, es geht immer noch um den VfL, da ist man immer für Überraschung gut. Das heißt, wenn wir da jetzt bei der Einleitung die Routine beibehalten, ist das, glaube ich, nicht so tragisch.
Also meinst du wenigstens da ein bisschen die Konstanz haben, damit
Eben,
der
eben, eben.
VfL nicht hat? Ja, okay, alles klar. Ja, eine andere Konstanz in unserem Podcast ist jetzt aber immer wieder das mit den Spielen am Wochenende. Und da gehen wir auch direkt wieder hin, denn wir fangen natürlich wieder bei den Frauen an. Die zweite Mannschaft der Frauen spielt am 4.10.2020 gegen die Herforder SV Borussia Friedenstal. Ich finde diese Namen einfach wunderschön. Die erste Mannschaft der Frauen spielt gegen die U20 der SGS Essen am 4.10.2020 zu Hause. Und im Talentwerk findet kein Pflichtspiel der höchsten beiden Mannschaften statt. Die U19 hat ein Testspiel beim FC Krai und am 2.10. und die U17, das Spiel ist abgesagt. Die hätten am 3.10. gegen Herne West gespielt. Und ja, das Spiel der Profis, das wissen wir alle, ist am 2.10. gegen Osnabrück.
Genau, gegen einen der anderen VfLs, die es in Deutschland so gibt.
Ja, aber es ist auch nicht der echte.
Nee, das habe ich ja nicht gesagt.
Ja, es ist einer von diesen Nachahmern, ne?
Genau.
Ja,
Ja, du hast schon gesagt, Freitag 18:30 Uhr, ne? Und zwar zu Hause.
genau,
Ich meine,
ausverkauft.
genau, die Zuschauerzahlen, nachdem es am Dienstag auch noch in freien Verkauf gegangen sind, die Karten, ist es tatsächlich so weit gekommen, dass die Karten alle weggegangen sind. Insofern haben wir unter Corona bedingt mal wieder ein ausverkauftes Stadion.
Das stimmt. Also es wäre dann natürlich auch ein bisschen hart gewesen, wenn der VfL das Stadion auch nicht voll bekommt, wenn es in den komplett freien, also fast komplett freien Verkauf geht. Da war es dann auch jetzt zu erwarten, dass das Stadion voll sein wird. Diesmal sind wir beide nicht da. Mal schauen, wie sich das dann jetzt nochmal auf die Stimmung auswirkt. Gegen St. Pauli war die Stimmung ja recht gut. Ich denke mal jetzt, da sind viele dabei, die vorher noch nicht im Stadion waren, die werden da auch wieder Bock drauf haben. Also wird es wieder stimmungsmäßig besser werden als zum Beispiel beim KSC, wo das ja wirklich tote Hose war.
Genau, das stimmt. Gegen den KSC, da weiß nicht, da waren vereinzelt mal Pfiffe zu hören, aber selbst das hat sich nicht mal krass durchgezogen.
Ja, außer das
Also
Steh
an.
auf, du Sau gegen Suarez, so da,
Genau,
wo,
das, was komplett unnötig war,
ja,
ja.
wo sie dann einfach unfair wurden, die KSC-Fans, aber. Das liegt ja jetzt nicht, da kann man nicht verallgemeinern, das haben wir schon mal gesagt. Du hast es ja auch bei deinem Gastauftritt im Millanton gesagt. Das ist ein Phänomen, das sich in allen Stadien zeigt. Das wird sich auch am Freitag wahrscheinlich wieder beim VfL zeigen. Was sich hoffentlich nicht wieder beim VfL zeigt, ist einmal die schlechte Leistung gegen den KSC, dass sich diese wiederholt und die letzten Minuten gegen St. Pauli, dass sich die dort gegen Osnabrück wiederholen. Osnabrück ist auch eine Mannschaft, die gut in die Saison gestartet ist, eigentlich ja im Umbruch, aber also könnte man ja schon sagen, Trainer weg, dann relativ viele Neuzugänge in der Startelf, aber die spielen aktuell nach 2 Spieltagen auch oben mit, haben natürlich auch mit Santos einen gefährlichen Stürmer geholt, der jetzt zeigt, dass er knipsen kann. Dazu aber später mehr. Da haben wir auch wieder einen Gast dabei, mit dem du dich unterhalten hast. Kommen wir erstmal zum VfL, denn da wird sich in der Startelf auf jeden Fall was tun und dementsprechend dann wahrscheinlich auch im Kader, weil ja ein Kaderplatz frei wird.
Genau, ja. Gerrit Holtmann hat selber dafür gesorgt, dass er nicht dabei sein kann im letzten Spiel. Das haben wir sicherlich schon alle mitbekommen. Insofern muss die linke Offensivseite neu besetzt werden in der Startformation. Und ja, du hast gesagt, ein Kaderplatz wird frei. Wobei da eventuell Thomas Eisfeld derjenige ist, der reinrückt. Der ist auf jeden Fall wieder fit. Und es hörte sich in der Pressekonferenz auch so an, als würde er in den Kader wieder kommen. Kann natürlich auch sein, dass dadurch wer anders rausfällt. Aber ja, Eisfeld kommt auf jeden Fall zurück. Insofern wäre das einer, der dafür in Frage käme, um den Platz von Holtmann aufzufüllen.
Eine Möglichkeit für Eisfeld wäre ja auf jeden Fall, dass Basti Meier wieder aus dem Kader gestrichen wird und vielleicht auch Bockhorn zurückkommt. Ich weiß nicht, inwiefern er wieder nah an einem Kaderplatz dran ist. Du hast ja sonst noch die Möglichkeit mit Römmling, Kukkuwas oder auch Ekin-Şehir ein paar junge Spieler da die Chance zu geben. Ich bezweifle eigentlich, dass Reis mit Eisfeld und Meier zwei potenzielle Kreativspieler da im Kader haben wird. Aber Reis ist da ja öfters mal für Überraschung gut.
Nee, da bin ich prinzipiell bei dir. Also ich denke da auch, wenn Eisfeld zurückkommt, ist das nicht unbedingt ein Zeichen, dass Meier dabei sein wird. Wäre auf jeden Fall, ja gut, dass Solo-Dekalli ausfällt, ist ja allseits bekannt. Das wird auch noch ein bisschen dauern, obwohl er wohl also auf einem guten Weg ist, sogar ein bisschen quasi vor der Zeit, also sich ein bisschen besser seinem Comeback nähert, als man es erwarten würde oder erwartet hatte. Ja, wer auch ausfällt nach wie vor, ist Tom Weiland, der eben auch irgendwie eine Entzündung an der Sehne im Fuß hat. Da hat der Junge auch einfach Pech. Also ich meine, sowieso was Leistung angeht, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber dazu kommt halt einfach noch, dass er irgendwie so anfällig geworden ist und ganz oft irgendwie so Verletzungen hat, wo man sich denkt, das kann doch eigentlich nichts Schlimmes sein und dann fällt er wieder ewig aus damit, ne?
Ja, das stimmt. Also Hille, der ist da richtig in Scheiße getreten. Also leistungstechnisch kann er dann natürlich auch nicht irgendwie regelmäßig zu Einsätzen kommen. Wenn er immer wieder verletzt ist, wird dann dadurch immer wieder zurückgeworfen. Dementsprechend wird dann halt jetzt auch aktuell nach einem Abnehmer für ihn gesucht, weil ja, das macht ja keinen Sinn, wenn er hier nicht mal mehr in den Kader kommt. Klar, jetzt aktuell ist er verletzt. Wenn, dann ist er ja meistens im Kader, bringt aber seine Leistung nicht. Aber so ein richtiger Abnehmer wurde da ja auch noch nicht gefunden. Mal schauen, wie lang das dann noch, ja, das Verhältnis zwischen dem VfL und Tom Weiland, wie lange das noch bleibt oder ob dann vielleicht im Winter sich die Wege trennen.
Ja, ich meine, das hängt natürlich auch davon ab, wie er selber die Situation sieht, ne? Also, ich meine, wenn er jetzt eh nicht fit ist, dann bist du natürlich auch ganz froh, wenn du irgendwo auf der Gehaltsliste stehst, ne? Aber wenn du halt mit den Hufen scharrst und einfach keine Chancen hast, dann willst du natürlich lieber wechseln.
Ja,
Insofern,
wobei Hille sich ja auch hier wohlfühlt. Also er wird jetzt nicht einfach sagen, er wechselt. Also es hat ja auch Tremark bei uns im Podcast bestätigt, dass Hille dann doch schon mehr oder weniger einer von uns ist. Das tut dann ja doppelt weh, wenn so ein Typ, der sich hier mit dem Verein identifiziert, so viel Pech hat. Also ich denke mal, Hille, der ist bei 90% der VfL-Fans, die finden den sympathisch und die wünschen ihm nur das Beste. Und deswegen hofft man natürlich immer wieder aufs Neue, wenn er seine Einsätze bekommt, dass er irgendwie an alte Leistungen anknüpfen kann. Aber naja, die Verletzungen machen ihm, wie schon gesagt, einen Strich durch die Rechnung.
ja, ich meine, gerade jetzt, wenn eben mit Holtmann einer von den Flügelspielern ausfällt, wäre das ja auch eine Chance, zumindest einen Kaderplatz zu haben. Aber wenn du halt nicht fit bist, dann kommst du halt gar nicht erst ran an die erste Elf. Und ja, da wird sein Leidensweg noch ein bisschen weitergehen. Gut, wir haben es gesagt, linker Flügel muss neu besetzt werden. Zu Beginn der PK hat Reis dann gesagt, dass dafür, ja, Blum und Pantovic, das ist meiner Meinung nach die offensichtlichen, in Frage kommen. Und aber auch Tarsis Bonga da spielen könnte, wobei ich da jetzt eher nicht mitrechne. Später wurde dann nochmal konkret nachgefragt, was quasi für Blum spricht, was für Pantovic spricht von einem Journalisten, weswegen ja, Bonga dann quasi schon ein bisschen außen vor gelassen wurde. Und ja, da ist halt, ich meine, die Vorteile von den beiden sind recht offensichtlich. Blum ist halt einfach offensiv ein bisschen gefährlicher, weil er eben mit dem linken Fuß einfach eine Waffe hat. Dafür ist seine Defensivarbeit nicht so gut. Die hingegen ist bei Pantovic echt super mittlerweile, was halt natürlich für ihn sprechen würde. Was es dann am Ende wird. Weiß nicht, hast du da irgendein Gefühl, womit du eher rechnest?
Es kommt auf den Gegner an. Also, wenn du einen Pantovic bringst, dann hast du natürlich am Ende, wenn Zolli wieder seine 110% gibt und dadurch nicht die 90 Minuten komplett durchhalten kann und am Ende die Kräfte schwinden, hast du keinen Ersatz mehr so richtig für Zolli, der dann halt so arbeitet wie er. Pantovic hat das dann ja auch wieder gegen den KSC ganz gut gemacht, die Bälle vorne gut gesichert, clevere Fouls rausgeholt. So, da ist Pantovic natürlich auch als Alternative für Zolli einen Ticken besser. Blum ist dann eher so der Spielertyp Holtmann, der nach vorne hin halt gefährlich ist, auch das höhere Tempo hat. Ich würde halt erstmal zu Blum tendieren, auch wenn er jetzt nicht hundertprozentig fit ist. Und dann kann man ja immer noch schauen, ob man dementsprechend wechselt. Ich habe aber manchmal auch gelesen, dass irgendwo, dass Milos anscheinend die Nase ein bisschen vorne hat. In der PK lässt sich Reis da ja nicht so in die Karten schauen. Aber ich persönlich würde nach dem Bauchgefühl eher Blum sagen, eben wegen den offensiven Vorteilen. Und du hast dann auf der anderen Seite mit Zolli halt jemanden, der auch nach hinten arbeiten kann. Und Blum und Suarez haben sich ja davor die Saison sowieso gut verstanden. Ich denke mal, da wird es dann auch keine Probleme geben. Blum hat das ja auch gegen den KSC, hatte dann die einzige Chance für den VfL in der zweiten Halbzeit. Aber da hat er ja auch Ansätze gezeigt wieder, dass er Bock hat. Deswegen, ich gehe eher von Blum aus.
Ja, es würde halt reinpassen. Also du hättest halt am Ende quasi wieder so einen ähnlichen Aufbau in der Startelf, wenn du jetzt die restlichen Spiele auch so bleiben, ne? Dass du eben links den offensiveren Flügelspieler hast und rechts den, der ein bisschen defensiver ist, ne?
Ja,
Insofern, was das angeht, wird es schon Sinn machen.
wobei Blum ja auch eher noch der Spieler ist, anders als Holtmann, der mehr den Zug zum Tor hat. Also Holtmann geht ja bis zur Grundlinie und versucht dann reinzuflanken und Blum sucht ja meistens selber den Abschluss. Da hat man echt ein Luxusproblem, wie schon oft gesagt, und auch so viele Möglichkeiten mit so vielen verschiedenen Spielertypen. Aber ich würde trotzdem sagen, Blum ist halt eben im Vergleich zu Holtmann der ähnlichere Spielertyp.
Ja, und also mich würde es für Blum auch freuen, wenn er jetzt mal wieder ran darf von Beginn an. Da kann man ja doch irgendwie noch ein bisschen mehr wieder in sein Spiel reinfinden und zeigen, was man kann. Das war aber nach seinen Einwechslungen natürlich auch schwierig. Letztes Mal hat er immerhin den einen Torabschluss schon quasi noch gebracht, den du gerade schon aufgeführt hast. Mal sehen, wie das da weiterläuft. Aber am Ende wird uns Thomas Reis da am Freitag überraschen.
Ja, eben. Der ist, unser Coach ist da ja immer für Überraschungen gut, ob das jetzt positiv oder negativ ist, sei dahingestellt. Wer auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich nicht im Kader sein wird, wie beim letzten Mal, ist Vitali Janelt. Da wurde jetzt auch nochmal bestätigt, dass er sich in Gesprächen befindet mit anderen Vereinen. Vorher hieß es ja schon, die Ablösesumme sei irgendwie fix. Für 500.000 würde er nach England wechseln. Sesi hat es jetzt halt bestätigt, dass man sich da in Gesprächen befindet, dass aber in beide Richtungen noch ein Ausgang möglich ist. Ja, also beim letzten Mal haben wir das Thema ausgelassen, weil wir halt noch darauf irgendwie gehofft haben, dass eine offizielle Bestätigung kommt, dass man da endgültig drüber reden kann. Jetzt wird halt mehr oder weniger bestätigt, dass halt wirklich da ein Wechsel kurz bevorstehen könnte. Es ist ein bisschen schade, oder? Also weil Janelt ist ja das Potenzial, was Janelt hat, das sehen alle. Unvergessen ist auch das Tor gegen Dresden, wo er uns dann in der 90. zum Sieg geköpft hat. Aber irgendwie konnte er es nie konstant abrufen. Und naja, so einen jungen Spieler dann Stein in den Weg zu legen, weil er möchte ja auch spielen, wäre dann ja auch falsch vom Verein.
Ja, genau. Und also was Reis halt gesagt hatte, war eben, dass das Problem halt einfach war, dass eben ja Toto und Tesche einfach zu gut gespielt haben quasi. Also dass er einfach jetzt, dass Janelt sich nicht so sehr aufgedrängt hat, dass man dann eher ihn rangelassen hat. Obwohl es jetzt natürlich dann auch nach dem Restart in den englischen Wochen dann Janelt ja auch manchmal ran durfte von Beginn oder dann eben reinkam. Aber es ist halt nie so, dass man, wenn man über die Startaufstellung nachgedacht hat, dass eben klar war irgendwie Toto und Janelt statt Toto und Tesche, sondern es war irgendwie immer klar, wahrscheinlich sind es Toto und Tesche. Und das zeigt halt auch, dass da eben am Ende einfach, ja, ich weiß nicht, also er hat halt auch irgendwie durchschimmern lassen, dass er findet es vielleicht auch selber ein bisschen schade, dass Janelt sich unter ihm nicht so entwickeln konnte, wie vielleicht auch sein Potenzial ist. Aber ich meine, was soll er machen, wenn er am Ende in wenn Toto und Tesche das einfach gut machen und er mit denen zufrieden ist, tut man sich ja auch schwer, die dann auseinanderzureißen, ne?
Ja, wobei Janelt mit dem Potenzial hätte schon, also es wäre jetzt nicht schlechter gewesen, bestimmt hätte er sein Potenzial da komplett ausgeschöpft. Er hatte ja die athletischen Voraussetzungen, um da einen der beiden aus der Startelf zu verdrängen, aber er hat es halt einfach über die Jahre nicht geschafft, hatte immer halt dann Ansätze, wo er gezeigt hat, was er kann, wie schon gesagt. Aber dann war es das auch wieder, dass sich die Wege jetzt trennen, wenn die Ablöse stimmt mit 500.000. Dann ist das für beide Seiten vollkommen in Ordnung und ja, im Mittelfeld gut. Man hat ein bisschen gehofft, dass Chipsa und Janelt eventuell dann nächste Saison Toto und Tesche ablösen werden. Jetzt muss man halt schauen, wie das da wird. Klar, man hat noch Holtkamp, der aber definitiv noch nicht so weit ist, dass er das machen könnte. Mal schauen, wie seine Entwicklung dann in dieser Saison ist. Eine Laie ist ja jetzt, also steht zwar im Raum, aber erstmal wird ja auch immer wieder gesagt, mit so einem breiten Kader, gerade jetzt mit so vielen englischen Wochen, ist das auch nicht schlecht. Muss man halt wirklich abwarten, ob man jetzt davon gehe ich eigentlich aus, im Winter oder im Sommer noch einen weiteren Mittelfeldspieler holen muss, der dann danach die Saison, wo dann wirklich mal Zeit ist, Toto und Tesche abzulösen, da eine dieser Rollen übernimmt.
Ich meine, also wenn ich die Vertragssituation richtig im Kopf habe, ist es ja auch so, dass eben unsere momentan drei, die im Mittelfeld spielen, abgesehen jetzt vom Neuzugang Chipsa, eben alle nächstes Jahr auslaufen, ne? Und da wäre natürlich der Idealfall gewesen, kaum, ich meine, ich habe nichts gegen Tesche, aber von mir aus er ist dann beim VfL erstmal fertig. Und kaum, Losier als Captain und weil er so gut in der Mannschaft drin ist, macht vielleicht noch ein bisschen weiter. Aber dann auch eher als Backup als Stammspieler, je nachdem, wie er weiterspielt. Und dass man dann eben einen Janelt mit einem längeren Vertrag ausstattet und er dann einen der beiden Positionen übernimmt, neben Chipsa eventuell. Aber ich weiß nicht, man hat es jetzt irgendwo gehört, ich weiß jetzt auch nicht, wie das stimmt, ist jetzt auch eine Mutmaßung, aber wenn Janelt halt auch nicht unbedingt dazu neigt, den Vertrag zu verlängern, dann bringt dir das halt auch nichts. Dann kannst du zwar über die Verjüngung im Mittelfeld sprechen, aber wenn der im Sommer weg ist, bringt es der dann eben auch nichts. Und dann würde ich auch lieber jetzt noch das Geld mitnehmen, wenn es denn wirklich stimmt.
Ja, eben. Also ein Jahr Restvertrag 500.000 ist ein guter Deal und da wird sich jetzt zeigen in den nächsten paar Tagen. Das Transferfenster ist ja nur noch bis Montag geöffnet, meine ich. Ob da jetzt der Transfer über die Bühne geht oder nicht, sonst denke ich spätestens im Winter. Aber dann kann man halt leider nicht mehr so viel Geld bekommen. Deswegen wäre es schon gut, wenn das jetzt passiert. Heute kam dann ein anderes Gerücht, was dann jetzt aber auch schon mittlerweile wieder dementiert wurde von Sesi. Und zwar soll laut dem Express der VfL verstärktes Interesse an Miloš Jojić gehabt haben, beziehungsweise haben, der wohl wieder zurück nach Deutschland kommen möchte. Da wurde dann ja spekuliert, ob das der mögliche Janelt-Ersatz ist. Ja, also Sesi hat jetzt schon auf der PK gesagt, dass es da keinen Kontakt gab und damit ist das, denke ich, auch vom Tisch. Und eigentlich kann man ja eh immer sagen, kommt so ein Gerücht vorher zum Vorschein, bevor der Transfer kurz schon auf dem finalen Gerade ist, dann ist da meistens nichts dran.
Nee, genau. Also es kommt eher so, wie es bei Chipsa war. Irgendwie eine Stunde bevor es der VfL veröffentlicht, taucht es plötzlich im Transfermarkt auf und dann ist es auch schon durch.
Richtig.
Aber jetzt so, das wäre jetzt auch ein bisschen komisch gewesen. Wobei natürlich, wenn Janelt uns verlässt, kann man schon noch darüber nachdenken, ob man noch irgendeinen Mittelfeldspieler holt. Es ist auch so, dass noch ein gewisses Restbudget da ist. Also man hat noch ein bisschen Spielraum. Aber ja, Sisi hat auch gesagt, also tendenziell verlässt uns eher noch jemand, als dass noch jemand dazukommt.
Ja, vor allem so ein Spieler wie Jojic, hat dann ja eher Stammspielerpotenzial. Also das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Gut, es heißt jetzt, wenn er hier wohl in Deutschland keinen Verein bekommt, er möchte wohl unbedingt nach Deutschland und dann wechselt er noch vor Deadline Day zurück zu seinem Jugendverein und da kriegt er dann 400.000 im Jahr. Ich denke mal, der VfL hätte das auch bezahlen können. Gut, die Finanzen sind jetzt nicht so öffentlich, aber naja, dann hast du dir im Mittelfeld, hast du da vier potenzielle Stammspieler, was natürlich auch nicht schlecht ist in der aktuellen Situation, aber du kannst da niemanden dann am Ende die Einsatzzeiten geben, wahrscheinlich die er haben möchte und das sorgt dann auch nur für Unruhe im Kader und naja, so ein Top-Verdiener kannst du dir jetzt auch, also klar, das ist immer noch viel Geld für den VfL in der Corona-Zeit, den kannst du dir da jetzt nicht einfach so eben mal holen, um eine Lücke, die ein Jugendspieler hinterlassen hat, zu schließen.
Ja, genau. Da ist dann auch eher, also dann, man hat halt eben, wenn man ihn jetzt auch nicht verleiht, hat man ja auch Holtmann noch, Quatsch, Holtkamp noch, der da eben die Position auch spielen kann. Und da denke ich, ist man dann auch an sich breit genug aufgestellt.
Ja, eben. Gut, dann würde ich sagen, kommt jetzt gleich das Gespräch, was du geführt hast. Da wirst du am Ende wahrscheinlich auch eine Verabschiedung gemacht haben, so wie
Richtig.
gehört. Dann müssen wir das jetzt hier, also klar, wir können uns auch noch verabschieden. Aber wie gesagt, es kommt hier nach noch was. Und zwar kannst du ja einfach mal kurz das einleiten.
Ja, was soll ich da groß zu sagen? Die Einleitung habe ich da eigentlich am Beginn gemacht. Also wir haben uns den Dennis geschnappt vom Podcast Butter und Tuf. Wahrscheinlich habe ich es jetzt schon wieder falsch ausgesprochen. Das werde ich gleich am Anfang nochmal sagen. Ihr werdet es hören. Auf jeden Fall, ja, genau, ist ein Osnabrücker Podcast, der uns ein bisschen was zum VfL Osnabrück sagen wird. Und genau, mit unserer Kaderbesprechung sind wir soweit durch. Personalupdates haben wir euch gegeben. Und dann sind wir mal gespannt, was wir dann aus Osnabrück noch hören werden, wenn du nicht noch irgendwas zum Ende der Folge sagen willst.
Ja, außer dass man natürlich jetzt auf 3 Punkte hofft, ne? Aber da können wir nur hoffen, ob es am Ende 3 Punkte gab oder nicht, das wissen wir dann morgen Abend und können wir dann wieder, wie gewohnt, am Mittwoch ungefähr kommt die Folge, damit wir auch wieder die ganzen Ergebnisse vom Wochenende haben. Vielleicht kommt die diesmal ein bisschen früher, aber das werdet ihr dann ja eh wieder auf den sozialen Kanälen sehen. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Jetzt viel Spaß mit dem Gastbeitrag. Auf Wiedersehen.
Ja, wie gerade schon gehört, haben wir diese Folge wieder jemanden zu Gast. Und zwar den Dennis von Butte und Tuf. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich es ein bisschen falsch ausgesprochen. Deswegen möchte ich ihm die Chance geben, jetzt erstmal selber sich und den Podcast vorzustellen, den er bei uns vertreten darf in dieser Folge.
Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass wir hier oder dass ich hier jetzt heute mal singlemäßig unterwegs bin. Ja, ist schon richtig gesagt, Butte und Tuf. Das war schon ganz, ganz vernünftig ausgesprochen. Ja, wir sind ein Osnabrücker Podcast. Wir sind ja zwei, ja, Mitte, Ende 20, Ende 30, ja, so vom Alter her. Kommen aus Osnabrück und wir haben uns seit der Corona-Pandemie, die ja immer noch anhält, so ein bisschen mit Podcasts beschäftigt und haben dann einen Podcast gegründet, der ja so rund um Osnabrück und natürlich auch den VfL Osnabrück also abdeckt. Und ja, wir sind dann durch ein paar Gespräche zueinander gekommen und natürlich haben wir uns ein bisschen, naja, ein bisschen teasern lassen mit der Geschichte, dass ihr etwas übers Brückengeflüster oder mit dem Brückengeflüster gemacht habt. Und wir sind da natürlich immer dann auf einer Wellenlänge mit dem Brückengeflüster, dem Podcast der neuen Osnabrücker Zeitung. Und da haben wir uns natürlich gedacht, da hat uns der Ehrgeiz gepackt und da haben wir gedacht, ja, dann wollen wir auch mal mit dabei sein.
Das finde ich auch super, dass das geklappt hat. Da wir jetzt am Freitag ist es schon, ne? Genau, diesmal ist es schon am
Freitagabend,
Freitag,
genau, richtig, ja.
Freitagabend gegeneinander spielen. Ich habe zunächst noch mal ein bisschen in der Historie reingeschaut. In der zweiten Liga gab es tatsächlich erst 4 Spiele gegeneinander, wovon wir 3 gewinnen konnten und ich glaube, ein Unentschieden war dabei. Das heißt, für euch lief es bis jetzt noch nicht überragend, sage ich mal.
Ja, das Unentschieden war, glaube ich, letzte Saison.
Ja, genau, das im Hinspiel war das, ne? Ja,
Genau, richtig.
genau. Ja, das war noch die Phase, wo wir noch nicht wussten, wie man Punkte holt.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, ja.
Das,
Ja, in
das.
der Hinrunde zumindest wusste der VfL Osnabrück zumindest ganz genau, wie er Punkte holte. In der Rückrunde war das natürlich dann eher etwas dürftig, aber gut, jetzt ist ja eine neue Saison und jetzt geht's ja wieder von vorne los.
Genau, und da ging es bei euch auch, muss man sagen, gar nicht mal so schlecht los, ne? Ich meine, wir sind jetzt beide mit 4 Punkten, glaube
Ja.
ich, auf einem geteilten 4. Platz. Ist das auch das, was ihr jetzt vor der Saison erwartet hättet, oder ist das überraschend?
Naja, man muss ja schon mal sagen, das ist jetzt schon mal, wir können ja mal so einen kleinen Ausblick wagen auf Freitag. Ich denke mal, es ist ein Topspiel, ne? Also, wenn wir jetzt mal sehen, dass der geteilte 4. Platz in Osnabrück und Bochum, ja, Bochum sehe ich schon da oben, ganz ehrlich, aber der VfL Osnabrück, klar, das Ziel kann ja nur sein, der Klassenerhalt, der ist ja letztes Jahr dann auch gesichert worden, auch leider, aber was heißt leider? Man kann zufrieden sein, dass die Klasse letztes Jahr gehalten wurde. Wie eben schon erwähnt, eine überragende Hinrunde gespielt. Glaube ich auch so ein bisschen ab und an mal ein bisschen viel Glück dabei. Aber das gehört auch dazu. Und jetzt Hannover 96 ja im letzten Spiel geschlagen. Das sah ja auch in der Rückrunde letztes Jahr auch erstmal ganz gut aus. Da führte man dann auch 2-0 und hat dann am Ende dann doch nochmal einen drüber bekommen. Aber ja, 4 Punkte. Ich denke, damit kann man sehr, sehr gut leben. Gerade auch, weil beim VfL Osnabrück ja doch das eine oder andere vor der Saison verändert wurde.
Genau, du sprichst es schon an. Der Trainer wurde vom HSV abgekauft.
Ja.
Auch einige im Kader hat sich ein bisschen was getan. Was willst du denn sagen? Ist man jetzt, also hat man es geschafft, die Positionen, die da quasi weggefallen sind, halbwegs adäquat zu ersetzen oder vielleicht sogar ein bisschen sich verbessert? Wie würdest du das sagen?
Naja, Stand jetzt kann man natürlich sagen, nach 2 Spielen, wenn man 4 Punkte geholt hat, ist ja nicht so viel falsch gelaufen. Man muss natürlich sagen, dass der Abgang von Mo Heyer, also Moritz Heyer, auch nochmal zum HSV. Komischerweise scheinen die Spieler oder zumindest die Funktionäre beim HSV ganz gern gesehen zu sein. Der ist ja leider auch noch davon gegangen. Den konnte man natürlich jetzt aktuell noch nicht ersetzen, weil das auch eine kurzfristige Sache war. Ich denke aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mal sieht, wen wir vor der Saison noch so verloren haben, Markus Alvarez ist nach nach Polen gewechselt, um da sicherlich nochmal neue Erfahrungen zu sammeln. Dann haben wir natürlich einen Stürmer dazu bekommen aus Spanien. Der ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe jetzt mit den ersten beiden Spielen und im Pokal auch nochmal den Kollegen Santos ganz gut. Ja, der ist gut reingekommen. Muss man jetzt natürlich mal abwarten. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass er jede Woche da die zweite Liga auseinanderschießt. Aber da waren schon gute Ansätze dabei. Und ich sag mal, man hat auch ein bisschen auf Erfahrung gesetzt. Wir haben dann ein, zwei Spieler noch bekommen, die wirklich auch Erfahrung haben. Auch Erstliga-Erfahrung mit Ken Reichel und mit dem Kollegen Kerk, der aus Nürnberg gekommen ist. Muss man natürlich mal abwarten. Wie sich das Ganze so entwickelt, aber ich glaube, gerade auch mit ein, zwei jüngeren Spielern, die dazukommen und mit einem neuen Trainer, mit neuem Schwung, kann man zumindest Stand jetzt sagen, dass es ganz gut funktioniert. Aber wir wissen ja beide, im Fußball geht es ja ratzfatz und da kann es ja auch dann mal wieder nach drei, vier Spielen dann wieder heißen, ja, vielleicht hat man doch nicht alles richtig gemacht. Ich glaube, man muss der Mannschaft Zeit geben und es sind nur noch ein, zwei Spieler, die noch ein bisschen in der Warteschleife hängen, die noch nicht so viel gespielt haben oder vielleicht auch noch verletzt waren. Ich denke, der Kader ist allgemein breiter aufgestellt und deshalb hat der VfL bis jetzt, Stand jetzt, heute 16 Uhr irgendwas, schon ein paar gute Dinge gemacht.
Gut, ich meine, die Transferphase ist ja auch noch nicht zu Ende. Ne? Man muss noch abwarten, nur hoffen, dass nicht auch irgendwelche Spieler, die wichtig sind, noch weggehen. Ne? Was ja, immer heikel ist, gerade wenn man irgendwie nicht zu schlecht gestartet ist. Da eben gerade in der zweiten Liga ja noch, wie eben Hamburg zum Beispiel, Vereine sind, die noch ein paar Euros mehr auf den Tisch legen können.
Das ist korrekt.
Gut, du hast schon gesagt, Santos ist sehr gut eingeschlagen, gegen Hannover ja auch zwei Tore gemacht.
Ja.
Würdest du auch sagen, das ist jetzt momentan für euch der Spieler, den, ich sag mal, jetzt unser VfL am meisten im Blick haben müsste, dass der uns nicht gefährlich wird? Oder gibt es da noch andere, die irgendwie herausstechen momentan mit ihrer Form?
Naja, ich würde sagen, dass, na klar, der Santos ist natürlich jetzt aktuell gut in Form. Ich sag mal, ist natürlich auch ein Stoßstürmer. Ne? Also ich glaube, jede Mannschaft, die vorne drin jemanden hat, der so eine Art Leuchtturm, der zieht allgemein schon das Interesse auf sich. Und ich denke mal, das wird beim VfL Bochum dann auch nicht anders sein. Beim VfL Bochum in der Innenverteidigung sind aber, glaube ich, auch Leute dabei, die so einen wuchtigen Stürmer auch ganz gut verteidigen können. Und hinten drin habt ihr ja immerhin noch einen alten Osnabrücker, der weiß ja auch, wie man die Torwarthandschuhe richtig rum anzieht. Also von daher, ich glaube, den VfL Bochum wird der VfL Osnabrück jetzt nicht überraschen, weil man, glaube ich, genau weiß, was die Stärken und was die Schwächen sind voneinander. Mich hat der VfL Bochum sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe mir das Spiel auch gegen St. Pauli angeguckt. Na klar ist das am Ende dann nicht befriedigend, aber man muss schon mal sehen, was für eine Offensivpower doch da ist. Und da sind so ein, zwei Spieler dabei, wo man auch auf Seiten vom VfL Osnabrück natürlich sagen muss, das sind Spieler, die mindestens oberes Zweitliganiveau haben, wenn nicht sogar auch Bundesliganiveau. Und wer ist noch gut in Form in Osnabrück? Wir haben natürlich ein paar Kampfschweine auch dabei. Wir haben Ulrich Tafferzhofer, jemanden, der, ich glaube, auf der 6 sehr, sehr gut agiert. Ein Kerk, der jetzt in den ersten beiden Spielen mit Standards sehr, sehr gefährlich war. Ein Aminido haben wir, der technisch sehr, 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 sehr fix oder flexibel ist. Und ja, ich glaube, das wird ein Spiel, was in beide Richtungen gehen kann. Ich glaube, dass Bochum dennoch Favorit ist am Freitagabend. Was natürlich sehr, sehr schade ist. Das ist natürlich ein Spiel, wo ich mich auch gerne ins Auto setzen würde und dann nach Bochum fahren würde, weil Bochum allgemein immer eine sehr, 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 sehr gute Atmosphäre ist. Ist ein reines Fußballstadion. Ich erinnere mich noch daran, was die Osnabrücker Fans natürlich, klar, Pyrotechnik ist natürlich nicht gern gesehen, aber ich habe da so ein bisschen Feedback auch aus Bochum dann damals bekommen, dass es da doch den einen oder anderen gab, der so ein bisschen was von Gänsehaut-Atmosphäre gesprochen hat. Und man fährt immer gerne nach Bochum in das Stadion und allgemein das ganze Umfeld. Ich habe auch mit ein, zwei Leuten auch Kontakt in Bochum und da fährt man immer gerne hin. Umso bitterer ist es dann halt, dass es aktuell keine Gästefans gibt. Aber naja, es wird ja hoffentlich nicht die letzte Saison sein, wo wir in der zweiten Liga spielen. Oder wo wir gegeneinander spielen. Also von daher, schauen wir mal, warten wir mal ab.
Ja, du sprichst es schon an. Also ich hatte mich auch, als ihr dann letztes Jahr hochgekommen seid, sehr gefreut, weil Osnabrück halt für uns natürlich auch als Auswärtsfahrt optimal liegt. Ich meine, man kann auch gerne nach, was weiß ich, Fürth und was weiß ich fahren, aber da bist du halt einfach viel, viel länger unterwegs. Wenn man mal eben was Lokales hat, wo dann eben auch mehr Gästefans da sind, ist das ja immer eine schöne Sache.
Auf jeden Fall.
Das ist bei uns natürlich dann leider die Auswärtspartie bei euch auch ins Wasser gefallen, da das eben dann schon nach dem Restart war und wir eben nur im Hinspiel Fans von beiden Seiten hatten. Wie ist denn das bei euch? Ihr seid ja jetzt, hattet ja jetzt auch schon ein Heimspiel dann gegen Hannover. Da
Ja.
waren dann auch Fans dabei.
Ja, genau. Es waren knapp 3.200 waren im Stadion. Das war jetzt aktuell so. Und ja, da gab es eigentlich jetzt durchweg eigentlich ein positives Feedback auch. Gut, man muss dann nochmal auf andere Behörden schauen. Man muss ja dann in dem Bereich auch auf die Gesundheitsämter schauen. Da gab es jetzt ein positives Feedback. Man hat sich natürlich auch gefreut. Mein Kollege Thomas, der mit mir den Podcast macht, war auch im Stadion und hat eigentlich durchweg positiv berichtet aus von dem ganzen Stadionerlebnis. Klar, das Bierchen und die Bratwurst fehlt natürlich, die fehlen uns beiden natürlich besonders. Aber das kann man dann im Endeffekt nicht ändern. Da muss man halt mal vorher vielleicht mal in einer Kneipe noch ein Bier mehr trinken, dann funktioniert das auch.
Genau, ja, es ist halt einfach ein bisschen anderes Stadionerlebnis, aber
Ja.
es ist halt auch, ich sag mal, ein Schritt in die richtige Richtung. Es gibt natürlich viele, die irgendwie mit dem Argument alle oder keiner da irgendwie ankommen, aber ich meine, wir müssen uns dran gewöhnen, dass jetzt erstmal nicht alles so sein wird wie vorher und man muss halt das Beste draus machen. Ist es denn für die Mannschaft, würdest du sagen, ist es ein Vorteil, dass sie wieder vor Fans spielen kann? Weil es gibt, also ich weiß nicht, bei uns hatte man, nachdem wir das erste Heimspiel dann wieder so vergeigt haben, fast das Gefühl, wir sollten wieder ohne Fans spielen, da wir ohne Fans eben so gut waren nach dem
Ja, das
Restart.
stimmt.
Wie siehst du das bei euer Team? Tut das den Jungs gut oder
Also
wie ist dein Eindruck?
ich würde sagen, es tut allgemein jedem Fußballer und jetzt speziell auch Osnabrück ist natürlich eher so ein Verein, der natürlich über die Fans dann auch kommt. Wir haben jetzt aber lange, lange Zeit auch ohne Fans gespielt und es hat ja in der Rückrunde ja nicht so gut funktioniert. Ich glaube aber, das ist nicht immer nur darauf zu führen, dass die Zuschauer nicht da waren, sondern weil einfach auch das vom Gefüge her dann man ja nicht so ganz funktioniert hat, so würde ich es mal sagen. Ich allgemein würde sagen, und da kann ich glaube ich auch für die Spieler vom VfL Osnabrück sprechen, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Bremer Brücke da ist und gerade jetzt auch, wenn ich jetzt daran denke, 18:30 auf einem Freitag, jetzt gegen Hannover war es auch auf dem Freitagabend. Das ist natürlich super. Also Flutlicht und ein bisschen Nieselregen, da träumt ja jeder Fußballer von. Und ich glaube, ja, es sind zwar in Anführungsstrichen nur 3.200, aber man merkt ja doch schon, dass sich wieder was verändert. So, und ich habe auch Stadien gesehen, die natürlich deutlich, deutlich größer sind. Und da waren dann, glaube ich, nur 200, 300. Und man hat schon gemerkt, dass sich da was verändert. Wenn man jetzt natürlich dann mal nach Dresden schaut, wo dann plötzlich 10.000 Leute sind, weil dann die RKI-Zahlen dann noch etwas anders sind als in anderen Regionen. Aber wie du eben schon treffend, glaube ich, gesagt hast, man muss sich dran gewöhnen. Na klar kann man die Auffassung haben, einer und sonst keiner. Ich sehe es aber persönlich so, dass man das einfach auch mal als positiven Schritt in der Gesellschaft sehen soll, dass da auch wieder Leute hinkommen können. Und es kann sich ja auch immer noch jeder selber entscheiden, ob er das Risiko, was also meiner Meinung nach 2-2 immer noch besteht, ob man das Ganze eingeht, ob man sich sagt, der Fußball ist mir so wichtig, ich gehe ein Risiko ein, ich gehe ins Stadion, unterstütze meinen Verein. Das kann jeder selber entscheiden. Und ich bin ja froh, dass wir in einem Land leben, wo die Meinung auch noch was zählt. Und deshalb, jeder ist selber dafür verantwortlich. Und wenn jemand sagt, nein, ich möchte aktuell nicht, ich möchte erst wieder ins Stadion gehen, wenn unsere Pandemie ja, im Griff ist, dann kann das jeder selber machen. Aber prinzipiell immer zu sagen, ja, wenn, dann müssen alle ins Stadion. Ich glaube, das ist auch manchmal auch irgendwie so ein salopper Satz, der daher gesagt wird. Und ich glaube, die Jungs brauchen Unterstützung und der Fußball braucht Unterstützung. Und deshalb ist es immer wunderbar, wenn die Fans im Stadion sind.
Ich weiß nicht, ob du es jetzt weißt, aber ich denke mal, weil Thomas ja auch da war, wie sie es vielleicht gehört haben. Wie ist denn das bei euch gewesen mit organisiertem Support, sprich Richtung Ultras oder so? War da quasi mit organisiertem Support oder ohne?
Nee, es war ohne organisierten Support. Wir haben ja dann auch über unseren Podcast auch ab und zu mal auch Zuschriften von Fangruppen, die wir in Osnabrück haben. Jetzt nicht nur die Ultraszene, sondern auch dann auch mal Fanclubs, die mit uns mal in Kontakt treten. Aber da wird jetzt aktuell noch gesagt, nein, da wird auf den Support erstmal verzichtet. Natürlich schauen die Leute sich die Spiele an. Das sind natürlich auch Fußballfans und ja, aber aktuell wird darauf verzichtet. Ich weiß jetzt gar nicht, in Bochum war es genauso, glaube ich, oder?
Ja, also es war halt dann eher so, also man hat es halt schon gemerkt, dass eben dann, es gab Anfeuerungen halt, gab mal wieder
Ja, klar.
Fangesänge, aber das sind dann halt immer eher spontane Geschichten, die in einem Block
Ja.
entstehen und sich dann
Ja.
verteilen. Anders als wenn halt einer da 90 Minuten mit dem Mikro was vorgibt, ne?
Das ist klar, ja.
Wobei ich auch selber echt, also ich war jetzt beim Spiel gegen Pauli, war ich im Stadion und ich habe selber gemerkt, dass meine Stimme gar nicht mehr 90 Minuten Support machen kann.
Nicht mehr durchhält.
Das geht nicht mehr.
Ja, gut, es ist halt so, ne? Man ist auch nicht mehr dran gewöhnt, ne?
Nee, nee, aber es war auf jeden Fall schön. Gut, du hast jetzt vorhin schon gesagt, du hast dir das Pauli-Spiel angeguckt und
Ja.
warst da von uns durchaus angetan, auch wenn
80
natürlich,
Minuten, ja.
genau, 80 Minuten lang.
Ja, so würde ich sagen.
Inwieweit hast du was von unserem Karlsruhe-Spiel mitbekommen?
Karlsruhe-Spiel, ja gut, da wir ja dann, ja, wo wir schon wieder beim nächsten Osnabrücker wären, der mal in Osnabrück gekickt hat, Simon Zoller, den verfolgen wir natürlich auch noch immer ja, sehr wohlwollend, weil er ein sehr, sehr positiver Mensch ist und eine Menge für den Amateurfußball macht und immer sehr, sehr positiv ist und wir auch mit ab und an schon mal mit Laura von Torra zu tun hatten. Ja, sind wir natürlich da. Das Tor war natürlich herrlich. Also, das ist so, stellt man sich einen Stürmer vor. Kaltschnäuzig, abgezockt. Natürlich, Karlsruhe, ich habe das Spiel, na, ich muss ehrlich sein, nicht ganz gesehen, aber ich weiß natürlich auch, wie Karlsruhe spielt. Und ja, am Ende, glaube ich, kann man, ja, da gab es noch eine gelb-rote Karte für Karlsruhe,
Nee,
so ehrlich.
für uns war das
Ach
noch
ja, das stimmt.
der
Habe ich
Holtmann,
das verwechselt?
der sollte ausgewechselt werden und wollte dann nicht daraus, wo der Schiri ihn raushaben wollte. Und das ist dann auch bei seiner Meinung geblieben, hat dann sich direkt gelb und dann noch gelb-rot abgeholt.
Das ist deutlich cleverer.
Aber worauf ich eigentlich eher hinaus wollte, war, dass eben gegen Karlsruhe wir zwar gewonnen haben,
Ja.
durch ein wirklich sehr, sehr schönes Tor, du hast es angesprochen,
Ja.
aber eben da unsere Leistung alles andere als gut war. Also das war. Lag wahrscheinlich auch daran, dass Karlsruhe noch 2 Stunden hätte spielen können, ohne ein Tor zu schießen. Aber am Ende war das halt ein ganz anderes Gesicht. Ich meine, wir hoffen jetzt natürlich, dass es dann
Ja.
gegen den VfL Osnabrück wieder anders aussieht. Was für ein Spiel erwartest du denn? Also glaubst du, dass wir dann quasi wieder vielleicht die dominierende Mannschaft sind und ihr eher
Ja.
auf Konter lauert? Oder?
Ja, ich glaube, dass das so ähnlich laufen wird. Ich glaube, dass der VfL, in dem Fall dann der VfL Osnabrück, erstmal abwartend spielen wird, dass man erstmal schaut, dass man gut reinkommt. Werden ja auch wieder Zuschauer im Stadion sein und ich glaube aber nicht, dass der VfL sowas kann, wie dass sie sich hinten verbarrikadieren und dann warten, dass da mal irgendwie auf gut Glück dem Santos mal aus dem Kopf fällt. Das wäre natürlich eine gute Sache, aber ich glaube, dass der VfL auch mitspielen will und ich erwarte ehrlich gesagt eine offene Partie. Ich kann nicht sagen, ob ich, also ich habe immer das Gefühl, wenn die beiden Mannschaften gegeneinander spielen, fallen viele Tore, aber das war in den letzten Jahren auch nicht zwingend der Fall. Aber ich glaube, dass beide Mannschaften enorme offensive Qualitäten haben. Und es wäre schön für alle, wenn das natürlich der Fall sein wird. Aber denke ich mal, erstmal die Grundordnung wird beim VfL bestehen, dass man gerade in den die Defensiv-Zweikämpfe gewinnt und dann mal schaut, auch das hohe Tempo. Das ist natürlich für den VfL sehr, sehr gut, dass der Kollege Holtmann da sich da hinreißen lassen hat zu so einem groben Unfug. Ich denke, da wird er sich vom Trainer vom VfL Bochum auch nochmal einiges anhören müssen. Aber das ist dann manchmal halt so, schadet dem VfL Osnabrück jetzt nicht unbedingt, weil ich von dem eigentlich auch recht viel halte, weil er eigentlich auch ein sehr, sehr intelligenter Fußballer ist. Aber gut, da hat die Intelligenz vielleicht schon ein bisschen ausgesetzt. Aber das passiert ja den Besten, habe ich gehört. Also von daher, ich erwarte ein offenes Spiel und einfach ein schönes Spiel. Und ich glaube, dass der VfL eine Chance hat, mit Sicherheit. Aber ja, die Favoritenrolle liegt dann, glaube ich, beim VfL Bochum.
Kannst du das Ganze auch in einen Tipp beziffern
Ach, das ist
oder
natürlich
willst du dich da
klasse.
lieber nicht
Damit
festlegen?
habe ich gerechnet. Doch, da habe ich mit gerechnet. Habe ich auch mit Thomas schon darüber gesprochen, dass ich, wenn ich tippe, haben wir schon bei uns dann eine Wette ausgemacht. Wenn ich dann falsch liege, dann geht das Abendessen auf mich. Das kriegen wir sicherlich hin. Ich würde sagen, der VfL Bochum gegen den VfL Osnabrück würde ich jetzt mal tippen, ein 1 zu 1.
Unentschieden.
Tatsächlich.
Ja.
Was würdest du denn tippen?
Ja, gut. Zu Hause ist der Anspruch eigentlich schon, dass man drei
Ja,
Punkte holt, ne?
das ist korrekt, ja.
Auch wenn man euch natürlich nicht unterschätzen darf in der aktuellen Form. Ich gehe mal mit einem 2-1, so einem knappen Sieg für uns.
Na gut, da bin ich gespannt.
Wobei man sagen muss, beim letzten Mal gegen St. Pauli hatte ich auch jemanden zu Gast. Der hatte dann 1-1 getippt, da wurde es das 2-2. Mal schauen, wie es dann
Ja.
diesmal funktioniert. Ja, ich weiß nicht, willst du noch irgendwas zum Spiel loswerden?
Nee, also zum Spiel an sich ist, glaube ich, vieles gesagt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit wer noch beim VfL Bochum so ausfällt, und aber da werdet ihr ja noch wahrscheinlich noch Takte zu sagen, außer jetzt die rote Karte oder die gelb-rote Karte in dem Fall. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das irgendwann hinbekommen, dass es wieder genug Zuschauer im Stadion gibt. Und dann haben wir, Thomas und ich, uns schon überlegt, von unserem Podcast aus, dann hören wir uns sicherlich auch nochmal wieder, und dann kriegen wir es mit Sicherheit auch nochmal hin, dass wir dann vielleicht ein Bierchen in Bochum oder in Osnabrück mal trinken zusammen. Und das wäre doch eine gute Sache.
Das denke ich auch. Das ist ja sicher eine schöne Sache. Mal schauen, ob es in der Rückrunde dann klappt. Eben,
wer weiß.
Je nachdem, ich weiß nicht, gut, das wird dann irgendwann im Januar sein. Da muss man ein bisschen abwarten, weil dann ja auch die Erkältungssaison noch läuft. Da bin ich momentan sehr skeptisch, wie das alles weitergeht. Es würde mich natürlich sehr freuen.
Ja.
Ansonsten würde ich mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns mit ein paar mehr Informationen, als man sie so selber hat, zu versorgen. Ist ja auch mal schön, wenn man dann noch einen Insider hört und nicht irgendwie nur objektiv da drauf schaut.
Das stimmt.
Genau. Ja, dann ansonsten noch an unsere Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wenn ihr irgendwelche konstruktive Kritik habt, dann wisst ihr, über Twitter, Instagram sind wir immer zu erreichen. Wir werden euch hier unter dem Post auch nochmal den Podcast vom Dennis verlinken, damit ihr da auch nochmal vorbeischauen könnt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.